Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat letzte Woche eine Meldung verbreitet, nach der Rechtsterroristen planen, die Corona-Krise auszunutzen. Und nach dieser Meldung wurde dem Innenausschuss des Bundestags eine dementsprechende Information zugeleitet. Was genau wurde da, ist jetzt der Inhalt der Warnung gewesen von den Behörden?
Also dieses Gespräch fand lediglich im Rahmen der Obleute-Unterrichtung statt. Ich bin selbst nicht Obfrau meiner Fraktion, das ist die geschätzte Kollegin Ulla Jelpke. Aber ich habe im Nachgang mit ihr gesprochen und so konkret, wie es dann in der RND-Meldung hieß, war es nicht. Man habe die extrem rechte Szene natürlich im Auge, weil aus ähnlichen Gründen, wie ich sagen würde, die Situation einfach passt. Man hat sich eben jahrelang auf so eine Ausnahmesituation, auf so ein Szenario vorbereitet, wo man die Verunsicherung in der Bevölkerung nutzen will, gleichzeitig die zentrale rechte Erzählung, der Staat hat versagt, die Institutionen schützen uns nicht, wir müssen selbst für unsere Sicherheit sorgen, gegebenenfalls auch bewaffnet, zusammenfällt tatsächlich mit so einer Überlegung dann aus solch einem Moment heraus einen rechten Putsch zu versuchen. Das heißt ganz konkret, man hat ja geprobt in den vergangenen Jahren mit Waffen und Sprengstoff. Man hat entsprechende Depots angelegt, auch Depots mit Lebensmittel, Versorgungsgütern, Benzin, Transportmöglichkeiten. Man hat Kommandostrukturen geschaffen. Und dann will man, und so war die Idee, bisher war es eine Idee, eine Blaupause, wenn man so will, diese Situation nutzen, um dann selbst die rechte Ordnungsmacht zu werden und in dem Zuge natürlich alle Widersacher, die sich dem in den Weg stellen könnten, also Engagierte gegen Rechtsdemokraten und Demokraten aus dem Weg zu schaffen. Das ist der Plot, den kennt auch das Innenministerium, den kennen auch die Sicherheitsbehörden. Der ist ja auch Gegenstand diverser Ermittlungsverfahren, Stichwort Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern. Und natürlich muss jetzt diese entsprechende bewaffnete Szene nicht mehr auf den Tag X warten und ihn auch nicht mehr selbst herbeiführen. So war nämlich ein Planspiel dort auch, dass man mit Anschlägen zum Beispiel unter falscher Flagge so eine Situation herbeiführt, man muss sagen herbeischießt oder herbeibombt, irgendein Anschlag zum Beispiel begeht und im Nachgang Islamisten oder Linke in die Schuhe schiebt. Jetzt ist vermeintlich durch die Corona-Krise der Moment gekommen.
Ja, in der Meldung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland war die Rede davon, dass es konkrete Hinweise gibt, dass da einzelne rechte Waffen aus Verstecken, aus sogenannten Safe Houses geholt haben. Also ist da was dann jetzt konkret was dran? Also
ja, also woher diese Info kommt, das weiß allein der Redakteur. Es gab natürlich in den letzten Wochen Durchsuchungsmaßnahmen. Ich erinnere da an die Gruppe S, bundesweite Struktur, alles kerneinschlägig bekannte Neonazis, die so eine bundesweite Anschlagsserie gegen Moscheen zum Beispiel planen und sich dazu bewaffnen wollten. Es gab aber auch entsprechende Razzien im militanten Bereich der Reichsbürgerszene. Ob das damit zusammenhängt, glaube ich nicht, weil die genannten Bundesländer da nicht deckungsgleich sind. Es muss also etwas sein, was noch nicht öffentlich ist oder was eigentlich schlimm wäre, was die Behörden lediglich beobachtet haben, aber nicht unterbunden. Also, das ist natürlich jetzt die Frage, wenn es heißt, es wurde beobachtet, dass Waffen aus Verstecken geholt wurden. Ja, hat man dem zugesehen und ist man da noch dran? Und was ist, wenn die entsprechenden Akteure jetzt vom Radar verschwinden? Das halte ich für höchst gefährlich. Das klingt nach einer Geheimdienstoperation. Ich hoffe sehr, dass die Ermittlungsbehörden dort, wo illegale Waffen sind, sofort einschreiten. Also die Waffen einziehen und entsprechend dann auch Ermittlungsverfahren einleiten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, jenseits dieser Meldung, in den letzten Jahren ist in diesem Bereich ein unglaublicher Zuwachs aus legalen und illegalen Waffen festzustellen. Also wir hatten zum Beispiel im Zusammenhang der Maßnahmen gegen die Gruppierung Nordkreuz, die habe ich ja schon genannt, 55.000 Schuss Munition gefunden. Also Munition, die für Schnellfeuergewehre, Maschinenpistolen geeignet ist. Also Waffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Wir haben an vielen anderen Stellen erhebliche Funde von Langwaffen, Kurzwaffen, Sprengmitteln, Chemikalien, aus denen ich entsprechende Sprengsätze bauen kann. Das ist in einem Ausmaß in den letzten Jahren, dass man fast schon alle 2 Jahre eine entsprechende Meldung bundesweit wahrnimmt. Und deswegen würde ich sagen, die Frage, diese Depots aufzuspüren, die Szene zu entwaffnen, das ist tatsächlich zentrale Aufgabe und da reicht es nicht, das zu beobachten. Da muss man auch etwas tun.
Genau, aber die letzte Razzia bei den sogenannten Reichsbürgern, also von den geeinten Völkern und Stämme, die hat aber in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch stattgefunden, was ich nachgelesen habe, die auch als Bundesländer erwähnt waren in der Meldung vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also da gäbe es ja schon eine Überschneidung.
Klar, es gibt zu allen letzten Razzien Überschneidung, aber keine Razzia, die exakt jetzt den genannten Bundesländern entspricht. Und man muss dazu sagen, auch bei der Razzia gegen die Reichsbürgerszene, die gefundenen Waffen entsprechen auch nicht diesem klassischen dieser klassischen Bewaffnungsart, die wir bei diesen Gruppierungen sehen, die auf diesen Tag X zugesteuert sind. Das sind ja dann doch auch, man muss sagen, überwiegend Angehörige von Sicherheitskräften, also von Polizeien, der Bundeswehr oder ehemalige, also sogenannte Reservisten, aber auch Zivilisten, die viel Erfahrung im Umgang mit Waffen haben, weil sie Skisport betreiben oder tatsächlich an entsprechenden Trainings mit diesen genannten Kriegswaffen teilgenommen haben. Und diese Waffen, die bei dieser Reichsbürger-Razzia waren, also Armbrust und ähnliches, das ist so ein bisschen in eine andere Richtung. Das ist so die Privatbewaffnung, würde ich da mal sagen. Das andere ist tatsächlich ein Bewaffnungstyp bei diesen Gruppierungen, die eher ähnlich ist, irgendwie, als würde man sich auf eine Auseinandersetzung mit einer anderen bewaffneten Einheit oder auf einen paramilitärischen, sogenannten rechten Partisanenkrieg vorbereiten.
Wie schaut dann gerade der Stand aus bei den Ermittlungen gegen das Kreuznetzwerk? Also hat da die Bundesregierung was unternommen, jetzt dieses Netzwerk zu zerschlagen? Und welche Gefahr geht dann konkret jetzt dann immer noch von diesem Netzwerk aus?
Also das ist, finde ich, genau die richtige Frage. Die Ermittlungen starteten ja Sommer, Herbst 2017 und dann passierte sehr lange gar nichts. 2019 dann plötzlich nochmal, im Grunde 2 Jahre später, ein Schlag gegen 4 SEK-Angehörige in Mecklenburg-Vorpommern, denen vorgeworfen wird, seit 2010, 2011 Munition für dieses Netzwerk besorgt zu haben. Dann wurden auch erst diese Personen auf den sogenannten Feindes- und Todeslisten informiert. Und jetzt ist schon ganz lange wieder nichts mehr passiert. Und man fragt sich tatsächlich auch, und ich frage das auch die Bundesregierung, wann erfolgt da endlich die Anklageerhebung? Und vor allem, wie kann es sein, dass dort gegen nur 2 Beschuldigte ermittelt wird. Alle anderen haben Zeugenstatus, wo vollkommen klar ist für alle, die sich damit beschäftigen, ich verweise auch nochmal auf die Taz-Serie, dass diese 30 bis 40 Personen dort eingeweiht waren, dass sie beteiligt waren, dass sie nicht nur an den Übungen auch teilgenommen hatten, sondern zum Beispiel auch mitgeholfen haben, diese sogenannten Safe Houses, ich würde sie eher als Depots oder Kommandostände bezeichnen, aufzubauen. Die große Frage, was ist da eigentlich los? Man hat das Gefühl, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, dass es dort vom Innenministerium aus eine Bremse gibt, weil zum Beispiel auch die Ermittlungen gegen die Vorgesetzten, die all das zugelassen haben, zum Beispiel in den Polizeidienststellen, unglaublich langsam erfolgt sind und wenn dann jemand versetzt wurde, dann nicht tatsächlich als Maßregelung, sondern man kann es fast als Beförderung versehen. Also einer derjenigen, die dort offenbar ein Auge zugedrückt haben, ist dann eben von der Polizei zum Mecklenburger Verfassungsschutz gewechselt, was absurd ist. Und deswegen ist die ganz große Frage jetzt natürlich, wann kommt endlich Anklage in den sogenannten Kreuzverfahren, das ist ja nicht nur Nordkreuz, sondern damit verbunden auch der Prozess gegen Franco A. Und seine Komplizen. Und die weitere Frage natürlich auch, wird dieser Verein, der damit engst verbunden ist, dieser Militär- und Polizeiverein UDITER e.V., der sich jetzt aufgelöst hat, weil er in den öffentlichen Fokus geraten ist, endlich auch formal zum Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens gemacht, weil das scheint so etwas wie eine Vorfeldorganisation zu sein, über die rekrutiert wurde, Geld beschafft wurde, möglicherweise auch zum Teil durch gute Kontakte in die Rüstungsindustrie, in den Waffenhandel, man an entsprechende Waffen und Munition gekommen ist. Da hätte die Bundesregierung schon lange agieren müssen. Jetzt wäre aber ein guter Zeitpunkt zu sagen, irgendwie, dass man dort auch entsprechend mit dem Verfahren tatsächlich endlich durchzieht.
Ja, das wäre jetzt auch das Stichwort für meine nächste Frage. Das Verfahren durchziehen, geht das überhaupt mit einem Polizeiapparat, der ja durchsetzt ist, laut den Recherchen der Taz? Also genau die Einheiten, die ja genau gegen Terroristen eingesetzt werden, also SEK-Einheiten, sind ja Mitglieder Teil von UNITA oder Teil von der Kreuz, des Kreuznetzwerks gewesen. Im Verfassungsschutz sind Mitglieder in Baden-Württemberg von UNITA gewesen. Ja. Welches Vertrauen kann man in diesen Staatsapparat dann haben in dieser Sache?
Das Problem habe ich ja schon angedeutet damit, dass es offenbar so etwas wie ein Schutzschirm über dem Ganzen gibt. Ich würde mal oder etwas irgendwie abgeschwächt sagen, auf jeden Fall eine angezogene Bremse. Natürlich liegt es auch daran, dass Ermittlungen gegen Polizisten und Soldaten immer erschwert werden, auch durch die enge Verflechtung mit den Behörden, die für die Strafverfolgung zuständig sind. Aber es gibt da durchaus Möglichkeiten, das zu umgehen, indem ich zum Beispiel diese Ermittlungen abschotte gegen die Beamten und Beamtinnen, die unmittelbar mit den Beschuldigten und Zeugen in Kontakt stehen, indem ich zum Beispiel aber auch Beamte, Beamtinnen aus anderen Ländern damit beauftrage, damit es nicht so etwas wie einen Verratskomplex gibt, den es tatsächlich in dem Fall auch gegeben hat. Also mehrere Personen in dem Kontext waren offenbar auch vor Exekutivmaßnahmen gewarnt. Und zuletzt ist es natürlich dann Verantwortung der Bundesbehörden, also des Generalbundesanwalts bzw. des Bundeskriminalamtes, dafür zu sorgen, dass die Ermittlungen nicht in der Hand derjenigen liegen, die man im Verdacht hat, gegebenenfalls persönliche Kontakte zu Beschuldigten zu pflegen oder sogar darin verstrickt zu sein. Da gäbe es durchaus Möglichkeiten. Wir sehen nur, dass das leider zum Teil nicht richtig gut funktioniert, weil Vorwürfe aus diesem Komplex, zum Beispiel die Munitions- und Waffendelikte, weiterhin dann auf regionaler Ebene bearbeitet werden, also durch das LKA in Mecklenburg-Vorpommern und auch nur dort vor Gericht dann verhandelt werden. In dem Verfahren gegen einen der, ja, würde ich mal sagen, Köpfe von Nordkreuz, Marco G. Ist dann zudem der gesamte politische Hintergrund ausgeblendet worden. Also das Gericht hat überhaupt nicht interessiert, für was die Munition irgendwie war, die dort verhandelt wurde. Und das sind alles keine guten Zeichen, dass man tatsächlich willens ist, diese Struktur irgendwie zu zerschlagen und die Gefahr auch zu bannen.
Welche Gefahr geht dann konkret jetzt noch von diesem Kreuznetzwerk aus und von UNITA?
Naja, also ich habe auch keine Glaskugel und das ist natürlich eine Struktur, die auch clandestin kommuniziert, die insbesondere durch die öffentliche Berichterstattung und die Verfahren jetzt auch zum Teil sich umorganisiert hat. UNITA hat ja zum Beispiel seinen Sitz und auch irgendwie das Funktionspersonal in die Schweiz irgendwie verlagert. Und man weiß natürlich nicht, ob der Druck, der jetzt die letzten Woche gemacht wurde, ganz offensichtlich mit diesen beiden Razzien, aber auch mit dem Verbot von Combat 18 zu einer Verunsicherung in der Szene geführt hat. Das ist alles sehr schwer einzuschätzen. Aber wenn ich ein bisschen den Blick international lenke, wir haben derzeit tatsächlich schon 2 Anschlagsversuche in den USA gesehen, wo Angehörige der White Supremacy-Bewegung dort versuchten, die Corona-Krise irgendwie zu nutzen. Und das ist natürlich auch immer Auftrieb für die entsprechende militante rechte Szene in Europa. Die schauen sehr genau, was in anderen Ländern passiert, beziehen sich dort drauf. Und es könnte nicht nur eine Frage von einer wachsenden Gefahr in Deutschland werden. Die Corona-Pandemie könnte durchaus die extrem rechte Bewegung weltweit stärken.
Was waren das für Anschlagsversuche in den USA?
Das eine richtete sich gegen ein Krankenhaus und das andere war der Versuch, gegen ein Rotkreuzschiff im Hafen von New York vorzugehen. Und bei beiden handelt es sich um einschlägig bekannte Rassisten, organisierte Neonazis, die offenbar unter dem Eindruck der Corona-Krise aktiv geworden sind. Da spielen natürlich auch bestimmte Verschwörungstheorien gerade dort eine zentrale Rolle. Ja, also den Virus gibt es gar nicht, das ist eine Verschwörung des Weltjudentums. Da spielen dann antisemitische Ideologieelemente wie aber auch Rassismus eine Rolle, zentral aber immer auch die Frage der Selbstermächtigung, also das Widerstandsrecht gegen die Regierung, die entweder Teil des Problems ist, weil sie selbst hinter der Verschwörung steckt, in einer Lesart der Rechten und in der anderen nichts dafür tut, die Bevölkerung zu schützen.